SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Wir kommen zum nächsten Buch der SWR Bestenliste. Auf Platz 2 steht der neue Roman von Leila Slimani, der den Abschluss ihrer Trilogie über ihre Familie bildet. Trag das Feuer weiter, heißt das Buch, das für den Luchterhand Verlag von Amélie Thoma aus dem marokkanischen Französisch ins Deutsche übertragen wurde. Judith von Sternburg, im Mittelpunkt des Geschehens steht die Schriftstellerin Mia, die am Anfang des Buchs in der Folge einer Corona-Infektion, wenn ich mir das richtig gemerkt habe, so etwas hat, was man neudeutsch Brain Fog nennt, so eine Art Gehirnnebel. Wie reagiert die Autorin? Offensichtlich ein alter Ego Slimanis, darüber werden wir sicherlich auch gleich nochmal sprechen, auf ihre Gedächtnisprobleme.
Ja, ihr wird empfohlen zu versuchen, einen Madeleine-Trick zu finden, einen Madeleine-Zugang zu finden, also einen Proust'schen Zugang zu finden. Ich kann aber nicht verhehlen, dass das für mich mit das Uninteressanteste an dem Buch ist, obwohl darüber immer gesprochen wird, dieser Brain Fog und viel merkwürdig. So, für mich ist eigentlich das nicht interessant. Für mich setzt es eigentlich dann doch ein mit dem Funktionieren dieses Zurückgehens in die Kindheit, nämlich mit den 80er Jahren. Slimani ist ja selber Jahrgang 81, so dass eben die Hauptfigur des Romans, bei dem es sich nicht um ein Mädchen namens Leila handelt, eben Mia heißt sie, dass die eben doch Ähnlichkeiten zu der Autorin hat, dass man sie kennenlernt in ihrer kindlichen Keckheit, dann als sehr begabte Gymnasiastin, Schülerin und schließlich als etwas einsame Studentin in Paris, dass das geschnitten wird mit einem großen Personentableau, bei dem hervorzuheben ist ihr Vater Mehdi, der sehr erfolgreich eine staatliche Kreditbank leitet, dann in Ungnade fällt und sogar ins Gefängnis kommt, wie der Vater von Slimani auch. Also insofern, da sind dann Parallelen. Aber wodurch dann eine ungute Ebene reinkommt, also man hat die marokkanische Oberschicht, die in den 80er, 90er Jahren sehr liberal lebt. Man ist betucht, man ist sehr französisch. Aber dann zeigt sich, dass eine Willkür, nämlich durch eine autoritäre Monarchie, also der Vater, wer in Ungnade fällt, ist weg. Und das muss auch niemand erklären. Erstens und zweitens eine Fülle von Tabus sich zeigt. Die typische Doppelmoral einer Gesellschaft, in der es eben auch eine zutiefst konservative Seite noch gibt, viele Dinge, über die nicht gesprochen werden kann. Mia muss sich dem stellen, wird sich dem auch stellen. Aber das wäre mir vielleicht noch wichtig zu sagen, dieses Buch ist wirklich, trotz des übrigens scheußlichen Titels, ist kein Traktat, es ist nicht mal ein Plädoyer für irgendetwas, sondern alles geschieht aus dem Erzählen heraus. Und das ist für mich auch die große Leistung, alles aus Szenen, aus Charakteren und aus Dialogen.
Und von dem Zwiespalt, von dem Sie auch gerade eben schon gesprochen haben, zwischen Marokko und dieser ja durchaus verlogenen Gesellschaft einerseits und diesen Sehnsüchten, Projektionen zu Frankreich andererseits, hin und her gerissen zwischen diesen beiden Welten, davon handelt jetzt auch die Lesestelle, die Antje Keil vorträgt. Bitte sehr.
Nein, ihre Mutter wollte es nicht wissen. Ihre Mutter hätte es gehasst, wenn Mia das Wort ausgesprochen hätte. Das Wort, das benannte, was sie war. Und das immerzu im Raum schwebte. Das nur, weil es nicht ausgesprochen wurde, doch nicht weniger erdrückend und beunruhigend erschien. Aisha hätte die Augen verschlossen, sich die Ohren zugehalten. Sie wäre davongerannt, wenn Mia angefangen hätte, ihr die Einzelheiten ihrer Liebe zu Abla zu schildern. Mia bewunderte ihre Eltern. Anders als ihre Freunde, die sich gern über die Erwachsenen beschwerten, neigte sie eher dazu, ihre Offenheit, ihre Bildung und Intelligenz hervorzuheben. Die Tatsache, dass sie großzügig waren und sich für andere interessierten. Doch sie musste zugeben, dass etwas nicht stimmte. Hinter diesen großen Worten waren ihre Eltern ängstlich, angepasst, verklemmt. Mia hatte schließlich begriffen, dass sie zwischen zwei Welten lebte. Der im Haus, wo ihre Eltern sich modern und um den Erfolg und die Unabhängigkeit ihrer Töchter besorgt zeigten, und der draußen, die gefährlich und unbegreiflich war. Zu Hause konnte man Kopftuch und Fanatismus kritisieren, sich über diese schrecklichen Bärtigen aufregen, die Salman Rushdie bedrohten. Aber so läuft es hier nicht. Draußen durfte man nicht darüber reden, nicht provozieren. Man musste so tun, als respektiere man die guten Sitten. Ihre Eltern waren Heuchler. Und es beschämte Mia festzustellen, dass sie nicht frei waren. Nicht über Sabah sprechen, die unverheiratet mit einem Mann zusammenlebt. Nicht sagen, dass Aisha den Ramadan nicht einhält. Nicht über den Alkohol sprechen, den wir trinken. Oder über die Wurst und den Schinken, die Mathilde isst. Manchmal sogar während der muslimischen Feste. Nicht erzählen, dass Papa sich einmal an Silvester als Frau verkleidet hat. Nicht sagen, dass sie jedes Mal lachen, wenn sie Le Matin du Sahara lesen. Dass sie sich über die Propaganda und die Schmeicheleien der Hofschranzen lustig machen. Ihre Eltern hatten akzeptiert, in dieser moralischen Verwirrung zu leben. Sie hatten sie an ihre Kinder weitergegeben. Und Mia wusste jetzt, dass sie ihr niemals helfen könnten, die Frage, wer bin ich, zu beantworten.
Antje Kai las aus Trag das Feuer weiter von Leyla Slimani in der deutschen Fassung von Amelie Thoma, erschienen im Luchterhand Verlag, Platz 2 der SWR-Bestenliste im Februar. Danke. Ja, wir haben es gerade gehört, die Protagonistin stößt sich an der, Zitat, moralischen Verwirrung, in der die Eltern angeblich oder tatsächlich leben. Christoph Schröder, nun muss man sagen, auch Mia ist ja eine Figur mit moralischen Untiefen. In welcher Hinsicht und wie werden denn diese dunklen Seiten der Figur erzählt?
Die dunklen Seiten werden erzählt auf eine Art und Weise, auf die ich vielleicht wirklich gerne noch später zu sprechen kommen möchte, weil es da eine Stelle gibt.
Wir gehen direkt in Medias Res.
Wir gehen in Medias Res. Gut. Mich stört an diesem Buch ungeheuer viel. Ich möchte eigentlich sagen, mich stört alles an diesem Buch. Und ich hätte auch sehr, sehr viel zu erzählen, außer dass es sich halt so wegliest, wie man so eine Netflix-Serie wegbinscht. So. Also da ist viel Handlung drin. Das muss man schon sagen. Mich stört, wenn wir auf Mia zu sprechen kommen, die ja in der narrativen Architektur dieses Buches von uns Leserinnen und Lesern positiv, empathisch betrachtet werden soll. Zunächst einmal der Umstand, dass innerhalb eines Konstrukts, das eine autobiografische Erzählung ist, diese Figur zur Lesbierin werden muss. Das hat keinen Zweck, außer dem, was in diesem Buch vieles als Zweck hat, nämlich krasse, scharfe Kontraste, schwarz-weiß zu erzählen, ohne Ambivalenzen dazwischen. So ist auch der Sex in diesem Buch in meinen Augen als ehestes dazu geeignet, sozusagen so ein bisschen Thrill reinzubringen und hat sonst keine große Funktion. Es gibt eine wirklich extrem unangenehme Stelle in diesem Buch. Da ist Mia etwa 15, ist verliebt in eine Klassenkameradin, Abla. Und dann kann man sagen, sie füllt sie ab, sie sind alleine zu Hause, sie füllt sie ab, Abla liegt dann da. Und was dann dort passiert, ist eine Art von Vergewaltigung. Und diese Vergewaltigung, also Mia zieht sie aus, befingert sie, legt sich dann auf sie. Und wie diese Vergewaltigung geschildert ist, ist wirklich unappetitlich und unangenehm. Da wird dann, Abla stöhnt dann wonnevoll auf, wenn sie berührt wird, obwohl sie schon weggetreten ist. Ich frage mich ehrlich, wenn so etwas umgekehrt von einem Autor erzählt wird, wo ein Mann eine Frau mit K.O.-Tropfen sozusagen ausnockt und sie dann auszieht und sich auf sie legt und die Frau findet das wunderbar. Das würde ich aber dann gerne mal hören, wie darüber gesprochen wird. Es ist ein Roman, man darf solche Szenen schildern. Die Art und Weise, wie sie hier geschildert wird, nämlich poetisch, zärtlich, lustvoll und zwar beiderseitig lustvoll, ist sehr unappetitlich.
Martina Leibli, wie würden Sie denn das beurteilen, also, was Christoph Schröder gesagt hat?
Die Frage der Ambivalenzen würde ich anders beurteilen. Ich finde, der Roman geht auf spannende Weise mit Ambivalenzen um und alle Figuren sind ambivalent. Niemand ist sympathisch. Auch Mia ist nicht sympathisch. Sie hat schon von Kindheit an Züge von Grausamkeit, auch ihrer Schwester gegenüber. Und ich kann aber verstehen, dass man diese Stelle problematisch findet, weil es könnte ein Übergriff sein. Es wird nicht geklärt durch die Erzählerinnenstimme, ob das ein Übergriff ist oder nicht, weil wir in der Perspektive Mia sind und sie ist bereit, sich alles zu nehmen oder irgendwie so ist das geschildert. Und man kann Leila Slimani vorwerfen, dass ihre Sprache vielleicht eher konventionell ist. Es hat einige Sexszenen in diesem Buch, was mich jetzt aber nicht weiter gestört hat. Und die Frage habe ich mir auch gestellt, ja, eben irritiert mich das jetzt oder irritiert mich das nicht? Und mir ist dabei aufgefallen, dass ich sehr selten Bücher lese, die von Homosexualität aus lesbischer Perspektive überhaupt so offen berichten. Und sie tut das. Also man kann sagen, es ist vielleicht auch ein Spiel mit dem Tabubruch. Und es ist sicher nicht die gelungenste Szene, aber ich denke nicht, dass hier irgendwas gerechtfertigt wird, sondern dass alle Figuren jenseits von Schwarz und Weiß sich bewegen. Also dauernd eben vielleicht die Grenzen anderer überschreiten, dann aber sich auch wieder weiterentwickeln. Also ich finde gerade die Figurenzeichnung eigentlich toll.
Judith von Sternburg, Sie haben gerade eben schon so aufgestöhnt, als Christoph Schröder losgelegt hat. Bitte ja, sehr.
Ich sag mal so, ich möchte zumindest mal darauf hinweisen, man setzt natürlich eine Prämisse, wenn man sagt, das sei wie eine Netflix-Serie. Das ist natürlich überhaupt nicht wie eine Netflix-Serie. Das liest sich auch überhaupt nicht wie eine Netflix-Serie. Es kommen einfach junge Menschen drin vor, die bestimmte Dinge erleben und das geschieht in Netflix-Serien auch, aber das ist in der Form, ist das Lichtjahre entfernt von einer Netflix-Serie. Wir haben vorhin, um nochmal anders anzusetzen, wir haben vorhin über die Zärtlichkeit gesprochen, die man in dem Fosse-Roman diesen Figuren gegenüber empfindet. Hier, finde ich, hat man das totale Gegenteil. Natürlich mag man diese Leute gar nicht. Das liest man weder sich identifizieren, das meinte ich vorhin übrigens auch mit dem, dass ich sagte, kein Traktat, kein Plädoyer für irgendwas. Darum geht es überhaupt nicht. Hier werden einfach Dinge erzählt, hier werden Geschichten erzählt. Ja? Und für mich ist Mia auch eine ganz zwiespältige Figur. Und ich glaube, mein Eindruck ist am ehesten, dass die Autorin sie ein bisschen auch von sich weghält. Sie will auch nicht, dass man das zu sehr wie sie selber liest. Sie hat auch übrigens andere biografische Dinge, die Anzahl der Geschwister. Sie hat auch andere Dinge bewusst geändert, wo ich sagen würde, sie möchte nicht, dass man es so liest, ja. Was jetzt die Szene selbst betrifft, also erstens finde ich den Begriff unappetitlich, unappetitlich in dem Zusammenhang. Und zweitens finde ich auch, dass das eine sehr unangenehme Szene ist. Sie ist unangenehm, aber ich finde, so soll sie auch sein. Und Mia ist ja eine einerseits unsichere, aber dann auch sehr selbstsichere Figur. Aber das, was der Fehler ist, aus meiner Sicht, ist dieses Anlegen Netflix-Serie. Weil da ist man meiner Ansicht nach von vornherein auf einer falschen Schiene. Und diese falsche Schiene, die betritt man aber nur auf dieser ganz oberflächlichen, inhaltlichen Ebene. Überhaupt nicht auf der Art, wie das erzählt wird.
Ich möchte mal Netflix-Serien irgendwie retten, weil ich glaube, Netflix-Serien haben eine große Qualität. Dort sind nämlich die Erzählperspektiven in der Regel geklärt. Vielleicht sollten wir über den ständigen Wechsel der Erzählperspektiven reden und möglicherweise geben sie Aufschluss auf die verschiedenen Lesarten. Denn das ist das Merkwürdige. Wir sind mal bei dem Vater, bei Mehdi, dann erleben wir so eine Art Gedankenstrom der Ich-Erzählerin. Zwischendurch gibt es einen inneren Monolog, der ja damals noch jugendlichen Hauptfigur. Und dann haben wir gleichzeitig aber auch so etwas wie ja, eine autoriale Erzählstimme, die alles kommentiert. Wie plausibel ist denn dieser Perspektivwechsel, Herr Schröder?
Ja, das wäre mein zweiter Punkt gewesen. Ich würde auch wirklich energisch meine Lesart dieser Szene und dieses Buchs verteidigen. Wir können jetzt, und Gott sei Dank wollen wir auch nicht, diese Szene vorlesen. Aber ich würde schon sagen, wie die sprachlich gestaltet ist, ist sie schon extrem positiv und nicht ambivalent konnotiert, wie ich auch wirklich mich frage, wo die Ambivalenzen in diesem Buch sein sollen. Die sehe ich nämlich wirklich nicht. Und zur Erzählperspektive muss man sagen, es ist genau das, was Sie gesagt haben, Otte. Es geht alles durcheinander, wirklich wild durcheinander. Das hängt aber auch mit der fehlenden Ambivalenz zusammen in diesem Buch. Ich meine, das muss man ja schon mal sagen. Die Autorin hat ein didaktisches Anliegen. Das ist ein sehr pädagogisches Buch.
Aber da sage ich halt nein.
Ja, es muss etwas erzählt werden und das muss aber auch gleichzeitig immer kommentiert werden. Also, und das ist das Problem dieses Buches, dass die Sachen sozusagen diskursiv immer sofort kommentiert werden müssen. Und das ist wahnsinnig anstrengend. Es ist auch störend. Es ist auch ein bisschen lästig, weil teilweise auch wirklich offene Türen eingerannt werden. In diesem Buch ist doch alles schwarz oder weiß. Das kalte Europa, die geizigen Europäer, das heimelige, warme Miteinander, das natürlich dann aber auch wieder gebrochen sein soll und so weiter. Also für eine Literatur, die auf diese grobe Weise Dinge hinpinselt und gegeneinander stellt, wurde das Wort Trivialliteratur erfunden.
Ja, aber ich würde aber sagen, es ist Spannungsliteratur, aber nicht trivial. Also man muss vielleicht auch sagen, das ist wahnsinnig viel Stoff. Das sind fast 40 Jahre, 35 Jahre. Das ist die neuere Geschichte Marokkos. Das ist eine ganze Familiengeschichte, auch mit den ganzen Verflechtungen der Figuren. Und Leila Slimani hat sich entschieden, diesen Stoff so auf die verschiedenen Perspektiven zu verteilen. Man springt also herum zwischen den verschiedenen Familienmitgliedern und auch zwischen den Zeiten.
Und manchmal auch in einem Satz.
Und manchmal auch in einem Satz, ja. Und das erzeugt aber auch Spannung und dramaturgisch ist das wirklich sehr rasant gemacht. Das erlaubt dir halt diese große Zeitspanne zu erzählen und ganz wichtig auch das Private mit dem Politischen zu verbinden. Weil es ist eben entgegen diesem vielleicht lieblichen Titelbild und kitschigen Titel ist das auch ein politischer Roman, der existenziell lebendig macht, was heißt postkolonial, das ist ja ein Modewort heute, in der Theorie operieren wir auch wir hier sehr gerne damit, aber diese Menschen sind sogenannte Kinder der Kolonien und für sie ist das existenziell, was sie erleben und ich glaube nicht, dass die Arroganz des Westens, die die jungen Frauen dann in Frankreich erfahren, nur ein Klischee ist.
Es geht ja nicht darum, ob das ein Klischee ist, sondern wir reden ja darüber, wie darüber geschrieben wird. Das ist schon nochmal ein Unterschied. Ich glaube sofort, dass das kein Klischee ist.
Ja, aber ich würde doch sagen, dass gerade dieses Schwarz-Weiße, wenn man überhaupt davon sprechen kann, eigentlich doch die Mia-Szenen betrifft. Und Mia ist natürlich jemand, der schon auch in Schwarz-Weiß operiert. Also Mia ist schon eine sehr selbstbewusste und auch sehr heftige Frau, die man in mehreren, wie ich finde, sehr heftigen Szenen auch erleben kann. Aber da würde ich sagen, will man nicht auseinanderhalten die Figur, die eben für mich keine sympathische Figur ist und die Art, wie das strukturiert ist. Und die Perspektivwechsel möchte ich auch ungern so als etwas so Beliebiges hier dargestellt haben. Ich finde, sie sind eigentlich, für mich sind sie eigentlich sogar doch zum Teil sehr raviniert. Erstens machen sie das Buch extrem lebendig. Wir haben jetzt gar nicht über den Mehdi gesprochen, der Vater, eine sehr, sehr interessante Figur, an dem Kanzler Merz seine Freude hätte, ein extrem fleißiger, integrer und ambitionierter Arbeitnehmer, der das sehr, sehr gut macht. Dann aber, also wirklich, dass auch diese Szenen alleine, wie er diesen Betrieb, also diese Bank hochbringt, schon diese Szenen sind das Buch wert, sage ich, weil das so gut geschildert ist, der dann aber, als er im Gefängnis sitzt, plötzlich natürlich in einer furchtbaren Situation, nämlich mit den anderen Gefangenen, da zurecht. Auch das eine Szene, die fabelhaft geschildert ist. Also diese Szenen sind zutiefst menschlich. Und warum? Weil eben der Mehdi auch ein ganz anderer Typ ist. Also Mia ist schon hart drauf, das sehe ich auch so.
Ich möchte noch mal ein bisschen Öl ins Feuer gießen. Tatsache ist, dieser Roman bzw. diese Trilogie ist jetzt abgeschlossen und wird sehr unterschiedlich und sehr kontrovers diskutiert. Und es gibt große Lobeshymnen, aber es gibt auch wirklich wilde Verrisse. Ihr Bestenlistenkollege Klaus Nüchtern hat beispielsweise im Wiener Falter geschrieben, Slimani würde eine, ich zitiere ihn jetzt wohlgemerkt, verschwatzte, Klischee- und Kitsch-kontaminierte Prosa voller schwülstiger Bilder und Vergleiche auftischen.
Ja, aber das ist ja sozusagen auch offenbar die Richtung, die Christoph Schröder hier einschlägt. An der Stelle würde ich halt doch mal dann auch sagen, da lohnt es sich dann eben doch mal reinzulesen, weil diese Dinge, die stimmen, aber sie erfassen eben doch nicht die erzählerische Wucht, die das hat.
Ich sehe das auch so, es ist keine Sprache, die bis ins Detail alles durchgearbeitet ist. Manchmal ist es vielleicht ein bisschen kitschig, ein bisschen unsorgfältig, aber grundsätzlich finde ich Leila Slimanis kühlen, manchmal auch harten Ton, den sie hat, toll. Und gleichzeitig erleben diese Figuren so viel, eben verändern sich auch, sind widersprüchlich, dass das Ganze wirklich sehr lebendig ist und sehr packend. Also es ist ein Buch, das wirklich in den großen Zügen super funktioniert. Und wenn man dann in die Textanalyse des Kleinen geht, dann ist das vielleicht manchmal ein bisschen schwierig.
Trag das Feuer weiter von Leila Slimani. Ins Deutsche übertragen von Amelie Thoma, erschienen im Luchterhand Verlag, Platz 2 der SWR-Bestenliste. Vielen Dank für die Diskussion.